Dum 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 sexy Manu ist am Start. Er hat einen Bart und ist furchtbar smart. Sexy Manu ist am Start. Er hat einen Bart und ist auch super smart.
Alle lieben Manu.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, der müde Manu. Erster Tag Gamescom hat noch nicht mal so richtig angefangen. Heute ist noch der Dienstag. Aber heute gab es natürlich trotzdem schon Dinge zu sehen, über die wir so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Geht der Satz so zu Ende? Ja, ich bin müde. Den wir Revue passieren lassen wollen. So geht der Satz richtig. Wir ist auch etwas übertrieben, weil weder Micha noch Daniel haben sich heute Dinge anschauen können. Micha ist heute erst gelandet und Daniel war anderweitig beschäftigt beruflich. Deswegen habe ich mir auf dem Xbox Playday ein paar Sachen angeschaut und habe mir dort vor Ort einfach Leute geschnappt, die ein paar Dinge sagen. Und das anfangen können wir im Prinzip auch gleich mit Gears of War 4. Da habe ich mir die aktuelle Demo angeschaut. Es waren 20 Minuten aus der Kampagne. Man wird einfach in diese Szenerie reingeworfen. Und wer Gears schon mal gespielt hat, der fühlt sich auch sofort wie zu Hause. Es war ziemlich krass. Also man nimmt den Controller in die Hand, weiß sofort wieder, wo die Kettensäge angeht. War wirklich wie nach Hause kommen. Und das merkt man dem Spiel auch an jeder Ecke an. Also es ist ein Gears durch und durch. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Also es hat jetzt nicht das Rad, das Kettensägenrad neu erfunden, aber der Micha kichert da hinten. Sag hallo Micha.
Hallo.
Hat das Rad wirklich nicht neu erfunden, aber es war, ja, ich freue mich drauf. Also Gears of War 4 spielt 25 Jahre nach Gears of War 3 und man spielt tatsächlich ohne Übertreibung den Sohn von Marcus Fenix, nämlich JD Fenix. Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Dadurch schaffen sie es natürlich einerseits eine neue Geschichte zu erzählen und andererseits aber auch Leute, die die alten Teile gespielt haben, noch mit abzuholen, weil es wird bestimmt ein paar Cameos geben, es wird bestimmt ein paar Referenzen zu den alten Spielen geben. Der Vorteil ist, dass sie komplett neue Monster, neue Gegner etablieren können. Und dazu habe ich mir Adam Fletcher geschnappt, der ist Creative Director vom neuen Studio, die Gears of War 4 machen. Und den habe ich kurz zum Interview eingeladen. Und das spielen wir jetzt ab. Das könnt ihr jetzt anhören. Und dann bin ich gleich wieder da. Could you start with introducing yourself?
Yeah, my name is Adam Fletcher. I'm Director of Community at the Coalition.
I just played Gears of War 4.
Yep.
Can you tell me a little bit about where the story begins and where we are after the settings of Gears of War 3?
Sure, no problem. So after Gears of War 3, the emulsion device has gone off, the locust and everything. I know. Spoilers! I just reveal everything. That, you know, has gone off and the locusts are essentially dead. They're completely gone. And what we're finding now is that we're 25 years later, and we're following the footsteps of JD Fenix, who is the son of Marcus Fenix, who was the protagonist from the earlier games. And we're kind of going through his story, and it's interesting because he, you know, there's a lot of backstory to JD that people will find out when they actually play through the game. He's now part of the Outsiders, and was a former cog. He's going to be going through this story with a couple of his friends, Kate and Del. Del, who is also a former cog and has kind of followed around his best friend, and Kate, who is an outsider herself. And they're starting to find there's a lot of issues, you could say, that are kind of building up in the world of Sarah. And they're trying to figure out what the heck is going on. There's people disappearing, people being kidnapped, and then on top of that, the cog faction that is currently out there is also trying to figure out their own answers, and they're kind of intertwined between both sides. So players are going to be able to experience it through the footsteps of JD, and then if you play co-op, you can actually play as Kate or Del. You get the option of being
like
able to
introducing JD as a son. That was like a device for you to keep the old players, like, a connection to the old series?
It would
tell a new story?
Yeah, it was kind of like it felt like a really good, you know, a nice, like, foot forward to being able to start a new story into Gears. And, you know, with Marcus and Anya, they clearly had that moment at the end of Gears 3 where they talked about having their own tomorrow. And what was awesome is that earlier this year we were able to come out with that commercial spot. which actually showed for the first time ever, you know, a young little JD Phoenix running to his dad Marcus and then Anya in the background. So it's kind of the first time we revealed, like, hey, this is the Phoenix family here, and this is what's happening in their own tomorrow.
Yeah. Was it difficult, or was it like a big relief to start with a complete new monster design and develop a whole new enemy?
And something that we wanted to make sure was very familiar to all the Gears players was that, you know, the game is always humans versus monsters, and it's a monster game.
That's the DNA of the game, right?
Exactly. Yeah. That's Gears. That's what spells Gears. And we wanted to make sure that it felt familiar to a lot of the existing players. And then, of course, you know, it's a new enemy, an enemy type enemy. I don't want to sound cliche, enemy swarm, because that's what they're called. But they're the ones that are actually... going to be kind of brand new to any new player that comes in. We wanted to make sure that they were menacing and everything. And what's funny is that as you play through it, you'll tend to find that some of them have similarities to some of the older enemies, and some of them are almost like evolved versions of the archetypes that some of the old enemies had. Like, we have Juvies here that are clearly like being able to pull enemies out of cover, because they'll be able to jump over cover and almost kind of dance around gunfire and everything like that. And it's very similar to some prior enemies in the earlier trilogy. We also have mirrors that are going to act very similar to the player. For instance, we have our drones, which you ended up playing against, which will essentially fight like yourself. You would take cover and end up firing, you know, your own gun at whatever those enemies are. They're going to do the exact same. They're going to try to outmaneuver you, and they're going to try to outthink you in those specific manners. And that's similar to how the original trilogy was. We're doing even more on top of that. There's way more enemy types. Late last week, we ended up revealing the DBs, who are this new robot enemy, and there's a little bit of mystery behind them. We haven't completely revealed what their goals and roles are supposed to be, but they do have different ways of being able to kind of fish out enemies and kind of make it a little bit more tricky as you're actually competing through the landscape.
Playing the 20 minutes demo, so more or less.
Yep.
It felt very much like coming home. Yeah. Did you try anything new? Is anything new in Gears of War that you're very proud of?
Yep, most definitely. I think one of the coolest things that we're doing for Gears 4 is that we're innovating the way that cover systems work. Gears 3, Gears 2, Gears 1, even Judgment had the issue where two enemies, or yourself and an enemy, could be sitting under the same piece of cover and playing this like weird game of like hide and seek behind the cover. And we've now added this like element of strategy that you can end up using, which is called our close combat system. And what's great is that you can actually pull enemies over. You can now actually run into cover and actually seamlessly jump over, knock those enemies, and do different types of executions to them. And those executions, you know, will end up varying depending on the direction you come at, and you'll end up using your new combat knife, which is brand new to Gears as well. So it adds a lot of different flavor to what you're doing in campaign, because now you can approach like, oh, okay, there's two guys up there on the earlier cover. I can immediately jump over, hit one of those guys, execute him, and then take out the other guy with my Nasher. Before, in the other games, it was like, okay, I'm going to run over the cover, hide behind the cover, and we're going to play hide and seek, you know, as
like
we pretend.
Austin Powers.
Exactly. Austin Powers or Naked Gun, where they're shooting the gun. And what's nice is that it even evolves into versus multiplayer. Mm-hmm. Now you have this idea of two players sitting behind the same piece of cover, and you can actually run over and go like, oh, I'm going to pull him over and make him look like an idiot and take a knife right into his head. So it's a lot of fun, and it's a lot of extra elements that we're doing, especially around the close cover combat system.
Cool. Thanks a lot.
No problem.
Good luck with the ship.
Thank you very much. Appreciate it, man.
So, das war Gears of War 4 mit Adam Fletcher. Freue mich drauf, sehr viel Spaß gemacht. Direkt daneben, vielleicht kurz zur Erklärung, normalerweise hat die Xbox und Sony ja immer am Dienstag dann Pressekonferenzen veranstaltet, gepaart mit einer, eben nach der Präsentation gab es danach eben Anspielstationen, das war dann der Xbox Playday, gab es am Anfang eben immer die Ankündigung mit der Bühne und Livestream und danach die Anspielstation. Das haben sie dieses Jahr komplett gestrichen. Und das war ein bisschen umständlich. Man musste dann quasi auf die Messe, aber am Dienstag darf ja noch keiner auf die Messe, außer die Aufbauer. Der Xbox-Booth, also der Xbox-Stand, war aber dann eben für heute, für die Presse, schon komplett fertig aufgebaut. Da waren dann auch schon die Warteschlangen und so weiter, so wie er nachher eben in der Halle steht. Und dort gab es dann eine Mini-Präsentation. Also da kam ganz kurz der Xbox Europa Teamchef, weiß gerade den Namen leider nicht, tut mir leid, kam kurz auf die Bühne und hat irgendwie ein FIFA-Bundle angekündigt. Das war es dann eigentlich auch schon mit Pressekonferenz. Und dann ging es los und hat gesagt, jetzt sind die Stationen geöffnet, jetzt dürft ihr nach Herzenslust spielen. War trotzdem relativ viel los, man musste jetzt nicht stundenlang anstehen, so wie es nachher auf der Messehalle ist. War trotzdem ein interessantes Konzept, eben zu sagen, hier, wir haben den Messestand eh, ist natürlich auch deutlich billiger, als nochmal für eine Pressekonferenz einen extra Raum anzumieten, dann nochmal die Stationen aufzubauen und die Entwickler dahin zu karren. So war natürlich alles schon vor Ort. Und durch das neue Sicherheitskonzept mussten wir wirklich mit einem Shuttlebus vom Eingang der Messe einmal außen rum gekarrt werden, um zum Hintereingang, zum Lieferanteneingang zu kommen, weil man eben auch als Presse nicht durch die Security am Dienstag kommt, ohne Ausstellerausweis. So viel so ein bisschen zum Background. Zum Spielen, was dann natürlich relativ egal ist, hat natürlich trotzdem die Spielstation gehabt. Das nächste, was ich mir angeschaut habe, ein Titel, auf den ich mich sehr freue, Forza Horizon 3, war als spielbare kurze Demo da und zwar eine riesen Gaudi. Es war wirklich geil. Micha, frag mich mal, wie Forza war.
Wie war denn Forza 3?
Forza war super. Forza Horizon wird genau dein Spiel, Micha. Ja. Das war so übertrieben, übertrieben. Also da gab es zum Beispiel eine Strecke, da bist du mit einem Strandbuggy gefahren und ein anderer Kollege hat dich herausgefordert mit einem Strandbuggy und hat dich, jetzt kommst du doch hier, rückst du näher hier. Der hat mit dem Helikopter, hat er sich mit dem Strandbuggy an den Helikopter gehängt und hat dann ein Wettrennen mit dir gemacht. Du musstest dann schneller fahren als der Helikopter mit dem Buggy. Ja. Und dann gab es eben zwischendurch Schanzen und da gab es dann Zeitlupenmomente und so weiter. Und die Demo war jetzt so gemacht, dass man eben am Anfang in den Lamborghini eingestiegen ist, da normale Landschaftsstrecke gefahren ist mit Küsten und so. Und dann ist es eben gewechselt in so einen Vierradantrieb, Strandbuggy und dann gab es noch irgendwie ein kurzes Rennen und sah super fantastisch aus. Also auch so mit im Hintergrund halt so diese Atmosphäre, die Forza Horizon auch ausgemacht hat, dass du immer so dieses Urlaubsfeeling hattest.
Wollte ich gerade fragen, weil das Geile an Forza Horizon war ja immer so dieses, also beim letzten Mal war es ja so ein europäisches Setting, ich glaube beim ersten irgend so amerikanisch, Colorado oder sowas, ne? Im
zweiten war es glaube ich so Südfrankreich und Italien und so, ja.
Italien. Und was ist es denn jetzt im dritten Teil?
Australia.
Outback und so?
Ja.
Ja, geil. Das passt natürlich dann mit Buggies und mit solchen Extremsportarten, artigen Sachen irgendwie.
Ja, also, das hat super gepasst. Und dann im Hintergrund hast du auch dann so Heißluftballons gesehen, die gerade hochsteigen. Also wirklich, es war einfach nur übertrieben geil.
Ja, hat er schon fast
in jeder Einstellung.
Hat er schon fast so einen Motorstorm-Flair dann, ne? So
ein total, bisschen. Total.
Ja, ja. Geil, da freue ich mich drauf. Das klingt gut.
Ja,
ja, schön.
Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war aber sehr, sehr kurz, die Demo. Aber kommt ja auch schon bald. Kommt, glaube ich, jetzt auch schon am 20. September, wenn ich mir das richtig notiert habe. 27. September kommt es schon. Australien und ja. Also alle Leute, die auf meiner Xbox-Playliste sind, können sich schon wieder auf den Driver-Tar, auf den chaotischen einstellen. Der wird weiter gezüchtet und weiter gepflegt. Ich habe selbst am Booth erstmal drei Autos gerammt. Ja.
Das ist bei Driver-Tar wird so aus, dass er bei dir immer nur Salto schlägt. Irgendwie der berührt den Boden gar nicht. Irgendwie der fährt mit dem Dach.
Der fährt nur Wheelie. So. Ja, dann habe ich Tom und Robin getroffen von Hooked. Und das spielen wir mal kurz ein. Da ist mir leider ein kleines Malheur passiert. Ja, mit der Musik ist perfekt. Hallo.
Hallo, ich spiele gerade Klimpergitarre. Stör mich nicht.
Ratet mal, wen ich gerade getroffen habe. Ich bin... Tim und Robin habe ich euch neulich genannt übrigens. Ich sage immer Tim zu dir, ja? Ich weiß auch nicht.
Naja, weil es sehr nah an Tom ist.
Tom und Robin habe ich getroffen von Hooked. Unsere guten Freunde von Hooked FM, Hooked Magazine.
Ist es gerade, wird das ein einzelnes Gespräch in einem größeren Podcast oder wird das euer offizielles Gespräch zu diesem Spiel?
Ich glaube, ich schneide einfach zwei Wörter von dir nachher zusammen.
Okay, schlecht.
Ich schneide nachher so zusammen, dass du sagst, Manu, ich möchte ein Kind von dir.
Kann ich aber auch so sagen, wenn du möchtest.
Ja. Du musst jetzt nur noch gezielt diese Worte aus ihm herausbekommen.
Für mich macht er doch alles.
Ja, das stimmt.
So, wir auch stehen hier bei der Xbox Messe-Booth.
Wo hört so, man noch sofort.
Ja, und hinter uns sind, wie nennt man das denn?
Klabautermänner.
Klabautermänner. Ihr seid doch Klabautermänner. Wir stehen hier bei Sea of Thieves. Sea of Thieves.
der Zungenbrecher schlechthin von Rare entwickelt. Ist ja Xbox-exklusiv, glaube ich, gell?
Ja, und PC.
Habt ihr denn... Nein, ich wollte doch gar nicht über Sea of Thieves
reden. Ich wollte gerade sagen, du wächst gerade falsche Erwartungen für dieses Segment.
Ich kann ja noch... Moment, Future Manu kommt gleich und sagt dann gleich, wie es war. So, stopp. Bin ich bescheuert, ey.
So, Future Manu hier. Ihr habt es gehört, ich habe nicht nur Tom Tim genannt, sondern habe auch noch, dadurch, dass wir in der Warteschlange standen zu Sea of Thieves und die Musik so herzerwärmend war hinter uns, habe ich angefangen zu moderieren, dass ich sie jetzt zu diesem Spiel befragt werde. Und der Tom schaut mich so an, so, was willst du eigentlich? Wir haben es doch noch nicht gespielt. Und ich hab beim Reden gemerkt, dass es gar keinen Sinn macht. Genau, also das heißt, ich habe dann in dem Moment auf Stopp gedrückt und dann haben wir nämlich sehr lange und ausführlich über Sea of Thieves gesprochen, aber der Aufnahmeknopf lief nicht. Also ich werde, ja, das ging alles nach hinten los. Aber die Musik war sehr schön. Die hatten da so eine echte Band, weißt du, so, die sahen aus wie bei Assassin's Creed. So Klabautermänner, die dann die Musik zu Sea of Thieves gespielt haben.
Wie war das denn, Sea of Thieves? Erzähl mal.
Ich versuche morgen nochmal Tom und Robin an die Hook zu kriegen. Und dann reden wir das nochmal ein, was wir da besprochen haben. Aber wir haben das eben zu dritt gespielt. Wir waren zu dritt Piraten auf einem Schiff und hatten einen Riesenspaß.
Ist das denn so ein Co-op-Pirates? Kann man sich das so. Ist das so ein Co-op-Pirates? Kann man sich das so vorstellen? Oder?
Also es ist noch sehr early, was wir da jetzt gesehen haben. Also man konnte bis jetzt eigentlich nur diesen Modus spielen, man geht aufs Schiff. Und man nimmt verschiedene Rollen ein, aber es ist alles offen. Also der eine geht halt ans Heck und der andere lässt die Segel runter und man lichtet die Anker und dann gibt's ein bisschen Dogfight mit den anderen Schiffen. Okay, genau. Aber wie gesagt, das versuche ich morgen nochmal Tom und Robin zu erwischen. Hat aber wirklich sehr, sehr guten Eindruck gemacht von Rare. Und ich glaube, das wird richtig cool. Wenn die dann noch ein bisschen Zeit kriegen und mehr reinstecken können, dann könnte das ein sehr cooles Multiplayer-Chaos-Spiel werden. Genau. Direkt daneben war dann der Titel, auf den sich Micha, glaube ich, auch freut, nämlich ReCore. Habe ich mich auch sehr drauf gefreut, ging, glaube ich, so ein bisschen unter heute an dem Tag, weil viele Leute da wenig mit anfangen können, glaube ich. Wird so ein bisschen auch als Budgettitel von Microsoft lanciert und ist im Endeffekt das neue Spiel von Inafune, aber als Produzent. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie arg er drin steckt. Aber zumindest ist es ein Studio, was sagt, Inafune produziert dieses Spiel. Warum freust du dich denn drauf, Micha?
Ich freue mich so drauf, dass ich das sogar schon vorbestellt habe, als es angekündigt war. Weil das ist erstens Metroidvania. Mhm. Metroidvania ist immer gut. Metroidvania in 3D ist sogar noch besser. Und dann habe ich gehört, dass es von den Leuten ist, die Metroid Prime auch gemacht haben. Ne? Oder ziemlich viele Leute, die daran gearbeitet haben. War Metroid Prime für Wii damals und auch für GameCube. Waren fantastische Spieler. Und ich mag generell, mir war diese ganze Aufmachung, generell die Welt total sympathisch. Du spielst halt diese Frau, die so einen Hund dabei hat, der hat halt diesen besagten Core, diesen Kern, und du kannst diesen Kern in andere Maschinen reinstecken. Und was du damit machst, ist im Prinzip die Seele der Maschine, die in dieser Kugel drin steckt, einfach in andere Körper transferieren und musst damit dann verschiedene Aufgaben und verschiedene Rätsel, denke ich mal, lösen. Und das Ganze gemischt mit einem ganz netten Action-Gameplay, das sah sehr... Das, was ich bisher gesehen habe, kannst du ja gleich nochmal sagen, sah ein bisschen nach Lost Planet auch ein bisschen aus, so, wie sich das so angefühlt hat vom Rumballern und so. Und ich finde diese Welt, so dieses Apokalyptische, die ist ja irgendwie in so einer Wüste und muss dann in so Katakomben rein, und da drin sind alte Anlagen, wo trotzdem moderne Technik drin ist, die aber anscheinend seit vielen, vielen Jahren nicht benutzt war. Und das ist irgendwie eine geile Mischung. Das gefiel mir sehr, hat mich total angesprochen vom Tag 1 sozusagen. Ja.
Wir wurden jetzt dann in den Raum geführt, wo die Demo war. Mhm. Es war ein bisschen fies. Also mir geht's genauso wie du. Das waren genau auch die Argumente, die dafür sprachen, dass mich das Spiel begeistern wird.
Ja.
Und der hat dann schon so, der Introducer hat dann schon gesagt, Leute, ihr seid 4 Stunden im Spiel. Ja. Es ist eine Mission, die nach 4 Stunden passiert. Wundert euch nicht, ihr werdet nichts kapieren von der Steuerung. Ich erkläre euch mal kurz. Das macht das, mit B drückt ihr die und mal und da. Und da könnt ihr den Chor und wenn ihr die Tür und dann wechselt ihr zwischen den Dings. Also man hatte halt schon wahnsinnig viele Fähigkeiten. Und alle nur so, what? Und dadurch wirkte das Spiel auch extrem schwer in dem Moment. Mhm. Robin hat dann angegeben, dass er einer von 8 von 4.000 Leuten war heute, die es geschafft haben, durchzuspielen, diese Szene. Alle anderen sind ständig gestorben. Es ist im Endeffekt ein Plattformer. Mhm. Hat mich sehr stark so an Jack and Dexter erinnert und so von sehr viel Plattformelemente. Und auch die Ballerei war wie bei Jack and Dexter jetzt neulich, bei dem Reboot.
Nicht Jack and Dexter, sondern
Reginald Clank, genau. Ja. Bei dem Reboot, dass du quasi ein Target hast und dann ballerst du halt einfach drauf.
Und die coole Neuerung war jetzt hier, dass es eben auch so ein bisschen so aus dieser Mega Man und Metroid-Ecke kommt. Du hast mit dem Steuerkreuz hast du 4 Farbphasen ausgewählt, also gelb, rot, grün, blau oder so. Und gelbe Feinde mit gelber Munition zu beschießen, macht halt mehr Schaden.
Ja.
Ja, und das ist so ein typisches Inafune-Ding irgendwie, ja, dass du so Mechaniken dann irgendwie bedenken musst und optimieren kannst. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und es hat sich auch einfach gut angefühlt, da rumzuhüpfen. Die Welt, wie du gesagt hast, hält auch das, was sie verspricht. Ist alles so ein bisschen abgewetzt, alles so modern, technologisch. Aber gleichzeitig hast du auch das Gefühl, das ist schon Jahrhunderte, liegt das Zeug da schon so rum. Und das macht wirklich Spaß, da so einzutauchen in diese Welt.
Was ich auch sehr mag, ist dieses Buddy-Konzept irgendwie, dass du also nicht nur alleine unterwegs bist, sondern dass du irgendwie immer noch einen Partner dabei hast. Das hat mich sehr angenehm, auch wenn es ein völlig anderes Setting ist, aber sehr angenehm an Margin in the Forsaken Kingdom, falls du das kennst, erinnert, wo du diesen großen, riesigen, ich weiß gar nicht, Ghibli-mäßige Wesen hattest so. Und so ähnlich ist das ja auch. Du bist ja auch eigentlich, bei Margin warst du dieser kleine, schmale Junge, der Dieb, der jetzt nicht besonders gut kämpfen konnte, aber der diesen großen Freund hatte. Und irgendwie hat mich das total daran erinnert. Du hast ja auch diese Frau, die halt auch klein ist, im Gegensatz zu diesen riesigen Roboter.
Und du brauchst auch diesen Hund. Also die haben uns dann immer gesagt, benutzt den Hund möglichst oft. Der hat dann so Spezialattacken, die besonders tödlich sind. Mhm. Und der hat auch so 2 Phasen. Also den musst du ständig auch benutzen, sonst gehst du dauernd drauf.
Ja, also.
Und mich hat's auch sehr stark eben an, ich weiß nicht warum, aber ich hatte sofort dieses Beyond Good and Evil Flair.
Ja,
weil sie ist eben auch eine Frau, das ist ein lauter Planet, den man irgendwie neu erkundet mit mysteriösen Kreaturen und so, schon so Technik gibt's in dieser Welt sehr viel, aber die funktioniert irgendwie altmodischer als jetzt so bei uns.
Ist so ein bisschen analoger, ne?
Also,
und ich finde auch geil, dass du halt, also du machst alles, was ein Mensch machen kann irgendwie so, aber du bist immer auf die Hilfe von übermenschlichen Wesen. Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte, so angewiesen. So, die haben zwar Nachteile, weil sie nicht so schnell sind und ne und so weiter und nicht alles können, was du kannst. Und diese Kombination aus beiden finde ich total spannend irgendwie. Und dann so dieses Atlantis-Gefühl, also du entdeckst da irgendwie eine alte Zivilisation, die für damalige Verhältnisse wahrscheinlich einen gigantischen Fortschritt hatte und dann ist irgendwas passiert. Allein schon diese Idee herauszufinden, was da ist, so ach, das, was uns eigentlich auch bei No Man's Sky so ein bisschen gereizt hat, herauszufinden, was ist so diese Lore, diese Alien-Geschichte dahinter, das finde ich schon direkt geil. Ja, und außerdem, also jetzt wurde ja viel gemeckert bei Mighty No. 9 über Inafune, aber sind wir mal ehrlich, hat einfach sehr viele auch geile Spiele produziert. So. Also die Lost Planet 3 finde ich super cool. Deswegen bin ich super gespannt, was da jetzt als nächstes bei rauskommt.
Was ich witzig fand, er kannte Beyond Good and Evil nicht.
Echt?
Ich habe Inafune ein paar Fragen gestellt, das spielen wir jetzt gleich ein. Ja. Aber das Erstaunlichste war wirklich, als ich gesagt habe, er erinnert mich an Beyond Good and Evil. Und dann hat er gesagt, kennt er nicht, muss er sich mal anschauen.
Ja, aber sei vorsichtig, weil er kannte vor einigen Jahren auch Alone in the Dark angeblich nicht. Und hat das dann irgendwann mal zugegeben. Es könnte auch sein, dass er das nicht sagt.
It's better than nothing, sage ich dann. Ja, genau. Gut, also jetzt Interview mit Inafune, natürlich mit Dolmetscher, klar. Also immer so leicht versetzt, aber ich werde jetzt nicht hergehen und das Japanische rausschneiden. Das wäre ja unhöflich.
Nee, das wäre ja auch nicht authentisch.
Genau. Also von daher nicht wundern, dass da, es wird dann immer sein Part und dann kommt der Übersetzer und dann wird mein Part auch immer übersetzt. Viel Spaß mit dem Interview mit Inafune und dann geht's gleich nochmal weiter mit Titanfall. Bis gleich.
Can you start with introducing yourself to our listeners?
I'm Keiji Inafune, representative of Concept, and I am the executive producer on ReCore.
Yeah. Can you tell me a little bit about the concept of ReCore? What is your goal with the game?
まずリコアのコンセプトというか、そしてまたそのゲームのゴール、何をしたかったかっていうところについてちょっとお話していただいてよろしいですか。
そうですね、リコアは、西洋と東洋のディベロッパーが一緒に組んでやるっていうことで、日本のゲームの楽しさと、アメリカ西洋の楽しさっていうのをミックスするっていうのがコンセプトになってます。ですごいアニメっぽい世界観でありつつ、その日本のアニメのような、見た目ではない形のものにしてて、すごく昔 の, そのアクションの面白さと今のゲームのデザインの良さっていうのも合わせ持ってるのが特徴になってます。
So, the conceptFor ReCore originated, and when we wanted to collaborate between the Japanese developer and a Western developer, and I think a lot of that
originated from the idea of wanting to create something that the world hasn't really seen yet. And what that resulted in is something we drew a lot of the world setting from anime, but that didn't necessarily mean we wanted to make the game look very anime or feel too anime. So the art direction kind of is this hybrid that really represents the best of both worlds and the creativity from the artists on both sides of the pond. So I think what we were able to achieve is a game that really balances that visual aesthetic with a game system that's really easy to get used to, but very engaging and deeper the more and more you start to uncover and look deeper. So I think we've kind of set out to achieve our goals.
Yeah. I played a little demo right now, and it feels very platformy, but very, very much like a Metroid game. Can you go a little bit deeper into that inspiration?
ちょっとそんな結果、まあ、プラットフォーマー要素もありつつ、あの、メトロイドっぽい良さもあったんで、ちょっとそこら辺の、その、ゲーム性というか、についてて少しお話しいただいてよろしいですか?そうですね、あの、僕自身があの、メガマンでそのプラットフォームアクションをやってたっていうのもありますし、あと、この制作をしているアマチュアの、あの、マークたちは、 あの、メトロイドプライム作った人間なんで、やっぱりどうしてもそういう味っていうのが、あの、意識しなくても出てしまう部分があって、あまりお互いに意識しないでおこうとは思ってるんですけども、自然に出てくるところがあるんじゃないかなと思ってます。で、それをやっぱりいろんな人に指摘されるんで、あの、実際にそうなってるのかなっていうのを思います。So,
as you probably know, I was heavily involved in Mega Man, and Armature has developed Metroid Prime. So I think perhaps subconsciously a lot of the influences have permeated into ReCore, but that wasn't necessarily a conscious effort as much as subconscious in the process of designing the game. Those elements kind of made it into the game. So until a lot of media like yourself point that out, we really weren't actively trying to go for that and set that as our goal, as much as I think a lot of our background kind of came with it and is subconsciously appearing in the game in one form or another.
It also feels very European in a way that it reminded me of like Beyond Good and Evil. Like you go into a world, in a distant world with a lot of different creatures, and you have a companion, you have a girl character that explores the whole world.
すごい欧州のビヨンドグッド&イーブルっていうゲームにも少し似てるんじゃないかっていう味を僕遊んでた感じなんですけど、まあ、その一人で異世界に行って、で、その中でもコンパニオンがいて冒険するっていう設定はなんか似てるんじゃないかなと、ちょっと感じたそうです。はい、あの、そのゲーム知らないんで、あの、なんとも言えないですけども、やっぱり、あの、まあ、テーマとしてはいろいろあるテーマかなと、いろんなところであるかなと、たった一人になってっていう。 でも、独特の世界観であったりとか、このアートスタイルであったりとかっていうのはすごく独自性があると思うんで、あの、やっぱりリコアはすごくオリジナリティのあるゲームだと思ってます。
I can't really comment on Beyond Good and Evil because I personally did not know about the game until just now. I will try to look it up. But I think it's a common and recurring theme to place a human being in solitude and see how they act, how they behave, how it shapes their character. So we really wanted to explore that level of mystery as well as character development. And I think in doing so, we really were able to do something very unique that what I see from other games hasn't really been done. So I really think we were able to create something very, very distinctly neither Western nor Japanese. But
yeah. One more question. Do you like to make difficult games? Is that something that you decide in the beginning, or is that something that just happens? Like, this also feels very challenging in a good way.
すごい難しいゲームを作るのは好きなんでしょうかっていうのは、あの、なんか、これをやってても、ちょっといい意味でも難しいような、あれを感じたので、それ、井上さんが結構早い段階から、よし、これ難しいゲームにするぞっていうふうに決めるのか、それとも開発をしているうちに、自然とそうなっていくものなのか。
そうですね、あの、リコアに関しては、すごいこう難しいゲームにしようっていう意識を一切してなかったんで、逆にあの難しいっていうことを言われると、あの、ちょっと戸惑ってしまう部分がありますね。で、まあ、今あるデモ自体がちょっと先に進んだところの部分なんで、あの、ちょっと難しさはあるかもしれないですけど、やっぱりあの、簡単なゲームではないのは確かですね。やっぱりいろいろ考えて、やっぱりいろんな自分の技術も駆使していかなきゃいけないっていう、割と昔のゲームらしいゲームっていうのを意識してる部分があるんで、あの、やっぱり昔のゲーム難しかったんで、そういう意味では難しいかなと思います。
Again, like, we didn't really let ourselves be influenced by Mega Man or Metroid Prime. We weren't trying to make this a difficult game, and when I've heard feedback about it feeling very difficult, it kind of gives you mixed feelings. But as developers and at Armature, we weren't actively trying to make it difficult per se. But what we were trying to do is make a game that we really thought was interesting and engaging. I think that is a lot of more of the older games definitely have that quality and that element to it. So, yeah.
Thank you. Good luck with the game.
Thank you.
Thank you much.
Thank you very much.
Der Kuro.
Hi.
Ja, sowas.
Schön, dich zu sehen.
Ja, Alter.
Wie geht's dir?
Du podcastest gar nicht mehr mit mir. Du liebst mich nicht mehr.
Ich. Entschuldigung. Du Geil. Lädst mich nie ein. Ich bin immer hier mit Micha.
Ja.
Am Philosophieren.
Da werde ich schon ein bisschen eifersüchtig.
Das glaube ich auch. Wir sind, Micha und ich, wir sind ein töftes Team.
Ja. Ich höre euch auch gerne zu. Der Vorteil ist ja, wenn ich nicht mitmache, habe ich einen Podcast mehr zu hören.
Das ist nicht unwichtig.
Ja. Jetzt haben wir uns aber trotzdem hier den Bart gekuschelt. Beweisfoto gibt's auf Twitter.
Ja, ja. Du hast wirklich weichen Bart. Das ist sehr schön.
Wer keinen weichen Bart hat, das sind die Mechs bei Titanfall.
Oh.
Ja. Das sind harte Männer aus Stahl, die sind so glatt rasiert, da perlen sogar Schüsse ab.
Das ist wahrscheinlich gut möglich, ja.
Du bist Titanfall-Spieler, ich gar nicht.
Ich ja.
Ich habe den ersten Teil so minimal nur irgendwie auf der Gamescom gesehen und war jetzt völlig überfordert von Titanfall 2.
Ist tatsächlich, ich glaube, man braucht eine Weile, bis man reinkommt, weil es sich halt so etwas anders spielt als so die üblichen Multiplayer-Shooter, die es so gibt, ne? Mit der Art und Weise, dass du halt auch Freerunning-mäßig an Wände entlang laufen kannst und die Art und Weise, dass du halt einen Titan rufen kannst.
Also diese Riesenmechs, in die man dann einsteigen kann. Ich habe dann irgendwann so einen Mech gehabt, aber ich habe zum Beispiel nicht kapiert, wann ich den bekommen habe oder warum.
Ja, da muss man halt ein bisschen auf das Display achten und auf die Stimme, die dir sagt, dass dein Titan bereit ist.
War es denn jetzt arg anders als Titanfall 1 oder war das einfach nur ein neuer Modus?
Es ging, also der Modus war schon relativ neu. So gesehen, dass du halt mehrere Objectives hattest. Dann rannte man dahin, dann hat man so eine Aufgabenliste bekommen. Töte X Grunts, Spectre. Und dadurch hast du halt
diese Kohle gesammelt, oder?
Genau. Und ja, man merkt halt einfach, dass Respawn Entertainment so mit Titanfall 1, da hatten sie schon eine sehr, sehr solide Idee und wussten, wo die Reise hingehen sollte. Aber jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, so, okay, wir haben es einmal gemacht, wir kennen die Stärken. Und die bauen wir aus.
Und jetzt ist das Spiel fertig, oder?
Ja.
So ein bisschen so Assassin's Creed 2.
Ich habe ja... Der Vergleich ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das wirkt halt einfach deutlich noch ein bisschen glatt gebügelter. Mhm. Es sah nochmal eine Ecke mehr AAA-mäßig aus. Ja. Weißt du, was ich meine, wie damals halt so die ersten Burnout-Teile. Dann kam ja auch EA und dann kam Burnout 3 Takedown. Hast du gesehen, ach, da steckt jetzt aber eine Menge Geld hinter.
Ja.
Und so ein bisschen das Gefühl habe ich dann auch bei Titanfall 2.
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man nicht wusste, was da los ist. Es sah auch fantastisch aus, fand ich.
Ja.
Hat einen sehr coolen Style gehabt und es war immer was los. Also man rannte da rum und hat da die Objectives. Und ich glaube, wenn man dieses Spiel dann spielt mit einem richtig guten Teamplay, dann kann das auch erst richtig punkten. Das war jetzt in so einer kurzen Messedemo natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, was da für Potenzial drin steckt. Aber ist es genau das, was du erwartet hast von Titanfall 2?
Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr glücklich, weil es sich auch einfach wirklich gut anfühlt, wenn man halt, also so dieses Waffenfeeling.
Ja. Ne, wenn du das war richtig knackig.
Das war knackig. Auch die Interaktion mit den Titans, da hakt nichts. Aber ich bin trotzdem noch so, ich bin vor allen Dingen sehr, sehr neugierig, was die Kampagne betrifft. Dadurch, dass du jetzt erstmal eine richtige Kampagne hast, das sah ja in den Trailern schon ganz nett aus. Da lasse ich mich ja auch immer ganz gerne hooken. Also ich habe wirklich, also das ist auf meiner Kuros Most Wanted Liste schon relativ weit oben.
Ja. Sehr schön. Dann bin ich gespannt. Wie gesagt, weil du gerade angesprochen hast, die Singleplayer-Kampagne haben wir jetzt leider nicht anspielen können. Aber da bin ich auch sehr gespannt, weil dieses Gunplay, um das schöne Wort zu benutzen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und wenn da jetzt noch eine schicke Kampagne dazu kommt, könnte ein guter Titel werden. Ja. Danke dir.
Ja, gerne.